schönen guten Morgen. Für mich, das ist immer, ich kann auch mit meinen Worten nicht beschreiben, was für mich das alles heißt, einmal nach Deutschland zu kommen. Das erwarte ich das ganze Jahr. Das letzte Mal, wir waren auch im Sommer letztes Jahres. Und für mich, das ist ein sehr, sehr großes Geschenk von Gott. Und ich danke von ganzem Herzen Michael und euch als Gemeinde für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Das einfach, dass ich auf dem Herzen habe, also weiter teilen. Und ich möchte heute eine Geschichte erzählen. Ich glaube, ihr habt diese Geschichte von Josef schon mal gehört, wer verkauft wurde, wer als Sklave war und wie seine 13 Jahren, er ist als Junge rausgegangen, mit 17 Jahren erst weggegangen, um einfach seine Brüder zu begrüßen, zu fragen, wie geht's, und dann erst, als er über 30 Jahre alt war, er ist der Zweite nach dem Pharao geworden. Und jetzt lasst uns 1. Mose 41, Kapitel 40, Verse 50 und 51, also vorlesen. Ich werde vorlesen, also 41, ab 50 bis 51. Und dem Josef wurde zwei Söhne geboren, ehe das Jahr der Hungersnot kam, welche Asnat ihm gebar. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse. Denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters. Als Josef in seine Hände dem Erstling genommen hat, nannte er ihn Manasse. Und eigentlich, wisst ihr, liebe Geschwister, dieses Wort wird ein bisschen anders übersetzt. Ja? Nicht vergessen, sondern vergeben. Weil im Urtext steht nicht vergessen, steht vergeben. Es gibt Dinge in unserem Leben, da werden wir nie vergessen. Da können wir das nicht vergessen. Was die Leute uns angetan haben, die ganze Kränkungen, die ganze Beleidigungen, die ganze Dinge, da wirst du das nie vergessen. Ich habe auch nie vergessen, was meine Großmutter mir erzählt hat von den ganzen schlimmen Dingen, die in dem Zweiten Weltkrieg passiert oder als sie in Minsker Ghetto war. Das werde ich nie vergessen, aber ich habe von ganzem Herzen vergeben. Von ganzem Herzen, und da ist was Besonderes. Und in damaligen Zeiten, in den alten Zeiten, der Name war nicht nur so gewählt, ich heiße Igor, und damals 1966, das war sehr, sehr modern, wie eine neue Mode, ja, Igor. Dann meine Mutter hat sofort einfach mir den Namen gegeben, ohne hinter, also Gedanken zu haben. Einfach so ist ganz bekannt wurde. Und in dem Haus, wo ich jetzt gerade wohne, das ist so ein Stockhaus, nur auf meine Etage, wir sind auf sechster Etage, waren fünf oder vier Igors. Und da war so durcheinander, ich war Igor 3 oder Igor 4, weil das war so, das war etwas Besonderes. Aber damals die Juden, die haben schon einen sehr großen Wert auf sowas gelegt. Das war nicht nur so modern oder jetzt nennen wir es so. Damals, das war was Besonderes. Das ganze Schicksal, das war so wie ein Siegel, so wie ein Stempel. Wenn du einen Namen gegeben hast, das konntest du sein ganzes Leben so abstempeln. Und wir lesen, als Rachel, die Frau von Jakob, am Sterben war, und das können wir 1. Mose 35, 18 lesen, da ihr aber die Seele ausging, dass sie sterben musste, hieß sie ihn Ben-Oni, Aber sein Vater hieß ihn Benjamin. Und Ben-Oni heißt der Sohn des Verderbens. Und wahrscheinlich war er so schmerzhaft, war so schlimm. Und Jakob, der kommt sofort und er sagt, nein, nein, das kann ich nicht zulassen. Er wird Benjamin heißen. Das wird übersetzt der Sohn der Freude. Das ist was anderes. Der Sohn des Verderbens oder der Sohn der Freude. Der hat etwas verstanden, weil das konnte sein ganzes Leben prägen, kann man sagen. Und manchmal besuche ich bei uns in Weißrussland die Familien, ja, von Christen. Und ich habe ein paar Mal angeschaut oder beobachtet, wie die Eltern die Hausaufgaben mit den Kindern machen. Welche Worte welche schlimme Worte habe ich manchmal gehört? Du bist ein Dumpfkopf. Du tust nichts. Da von dir wird nichts sein. Du wirst irgendwelcher Straßenkehrer sein. Du verstehst nicht, was heißt 2 mal 2. Und die schimpfen die Kinder aus. Mit eigenen Worten. Wisst ihr, wenn ein Kind in einer jüdischen Familie eine 5 bringt, ja, dann sagt der Vater, so, ich kann das nicht verstehen. Du bist so ein kluger Junge. Wie konntest du, das ist so ein Wunder, wie konntest du eine 5 bringen? Also der sagt das so ganz nicht negativ. Der sagt das ein bisschen mit Humor, der versteht überhaupt nicht. So ein kluger Junge. Aber das gibt's nicht. Aber was ich manchmal höre, mit eigener Zunge, die machen kaputt. Die Eltern, die als Schutz sein sollen. Und als wir lesen, als Josef dieses Kind auf den Armen gehalten hat, der konnte seinen Sohn die Gabe nennen, ja, so nach dem Traum, ja, oder Pharao, oder Erfolg, ich weiß nicht was. Aber er hat das, was ihn bewegt hat, diese ganze 13 Jahre, das war die Hauptsache, das größte Werk, das der Herr bei ihm gemacht hat. Er hat das gesehen. Herr, danke, dass ich jetzt keine Last habe. Danke, dass ich habe das nicht vergessen. Ich habe vergeben. 13 Jahre lang. Der hat das gespürt. Der hat das gespürt, weil das alles nutzte ihm gar nichts. So ein zweiter Wagen, ein riesiges Haus. Der war als zweite Person nach Pharao oder eine ganz hohe Stelle. Das nutzte ihm überhaupt nichts. Ich kenne viele Menschen, die sind reich und überreich. Aber diese Last, die bringt keine Freude. Die haben nicht vergeben. Die können nicht vergeben. Die träumen, die vorstellen, immer wieder kommen diese schlimmen Worte, kommen diese schlimmen Ereignisse. Und die möchten, aber die haben keine Lösung. Die kennen Gott nicht. Weil Gott hat die nicht versöhnt mit Jesus Christus. Und es tut mir echt leid. Aber liebe Geschwister, ich kann euch sagen, ich reise schon viel in der Welt. Das ist weltweit, das ist wie eine schlimme Krankheit, Unvergebenheit durch in dem Christentum, in den Gemeinden. Die Leute kommen zusammen zum Gottesdienst, ich weiß, das ist nicht der Fall hier, das ist nur bei uns in Minsk. Die kommen zusammen, auch die feiern das Abendmahl und wir trinken von einem Kelch, aber die möchten miteinander nicht sprechen. Die sitzen nicht zusammen. Die schauen in die Augen nicht. Das ist eine Bitterkeit. Eine Kränkung. Das ist schlimm, was jetzt bei uns gibt. Und Josef, der hat etwas verstanden. Der hat etwas verstanden. Der hat gesagt, Herr, danke dir für das größte Geschenk, das du mir gegeben hast. Ich habe vergeben. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe vergeben. Und jetzt ist was anderes. Jetzt kann ich weiterleben? Wisst ihr, diese ganze goldene Kette und. Wenn ich so eine Macht gehabt hätte, wisst ihr, was ich in erster Linie gemacht habe? Also, dann hätte ich zu meinem Chauffeur gesagt, Chef, wir müssen einen Haus besuchen. Es gibt ein Mädchen, sie ist mir etwas schuldig. 3 Jahre musste ich im Gefängnis um ihren Willen sein. Jetzt muss sie die Rechnungen ganz kräftig bezahlen. Dann wäre ich vielleicht zum Pharao gegangen und hätte gesagt, ich entschuldige mich, aber ich wollte eine Woche Urlaub nehmen, auf eigene Kosten. Geben Sie mir bitte ein paar Schwadronen. Ich will fliegen nach Hanan herunter. Wissen Sie, ich will die Brüder so gerne sehen. Und vielleicht bringe ich auch die Köpfe mit, dass du vielleicht die auch kennenlernst. Ja. Ich vermisse sie so sehr. Ich habe diese ganze Jahre so die Rache vorgestellt. Wie wird das alles sein? Wisst ihr, und Josef meinte nicht, dass bei ihm einfach Sklerose angefangen ist. Die Tatsache und die Ereignisse wurden bei ihm aus dem Gedächtnis nicht so abgewaschen. Und ich war einmal, das ist schon lange her, ich war in Deutschland mit AVC unterwegs und bei uns war eine Frau aus unserer Gemeinde, die war früher so auf der Strich, die hatte viele Schulden gehabt, wollte eine Firma eröffnen, hat viel Geld ausgeliehen, konnte das Geld nicht zurückbezahlen und sie hat das Geld bei Mafia ausgeliehen und dann hat sie alles verkauft, alles was sie gehabt hat, aber die Mafia hat gesagt, nein, jetzt musst du noch die Zinsen dazu geben, aber das war einfach eine reine Sklaverei. Und sie hatte eine 3-jährige Tochter, ein 3-jähriges Kind, und sie hat gesagt, ich habe kein Geld mehr. Und die haben gesagt, wir werden dieses Mädchen umbringen, wenn du deine Schulden nicht zurückgibst. Und dann hat sie gefragt, was kann ich tun? Gut, dann fährst du nach Moskau und du wirst machen, was wir dir sagen. Und sie war 4 Jahre lang dort. Circa 20 Mädchen wurden umgebracht. Die Leute haben, sie hat das offensichtlich erzählt, die ganze schlimme Dinge, dass die Haare, die bei manchen, die sind so stehen geblieben, ganz schlimme Dinge, die ganze Erniedrigung, das war ganz schlimm, ganz schlimm. Und dann hat sie bekehrt in unsere Teestube und dann nach einem Gottesdienst kommt eine Frau, eine ältere Dame auf mich zu und ich sollte übersetzen und sie hat gefragt, ich verstehe gar nichts. Sie erzählen ihre brutale Geschichte, aber mit so einem Frieden, mit so, dass kein Gesichtszug sich bewegt, mit so einer Freude. Das scheint zu sein, dass das war nicht mit ihnen. Sie erzählen irgendwelche Geschichte von anderen Mädchen. Und sie hat gesagt, wissen Sie, ich habe vergeben. Und dann, ich habe etwas kapiert. Ich habe etwas begriffen, die richtige Vergebenheit, wenn die Leute mir sagen, ich habe vergeben, aber wenn du dich an die ganz brutalen Dinge erinnerst und es tut dir weh, das ist ein Zeichen, du hast nicht vergeben. Wenn du an irgendwelchen Dingen dich erinnerst, an irgendwelche Worte, Ereignisse und es tut dir noch weh, du hast Schmerzen, du hast nicht vergeben. Leider. Wir werden nie was vergessen. Nie. Und da lesen wir, dass Josef nicht nur wegen seinen Brüdern das gemacht. Er hat gesagt, du hast auch in diesem Zusammenhang vergeben. Ja, mein ganzes Haus meines Vaters. Gut, die Brüder, die wurden immer neidisch. Aber Vater, wo warst du diese ganze 13 Jahre lang? Du hast immer gesagt, ich bin dein Lieblingskind. Du hast mir ganz schöne Sachen geschenkt. Du hast mir alles gesagt. Wo bist du? Warum hast du mich diese Jahre nicht gesucht? Wo bist du eigentlich? Gut, die Brüder, die waren immer so, aber du, Vater, wo sind deine Worte? Wo sind deine Versprechungen? Wo bist du? Wo warst du die ganze Zeit? Ich war 10 Jahre versklavt und 3 Jahre im Gefängnis. Wo warst du, Vater? Man kann schon bitter sein. Man kann schon eine Kränkung haben. Aber der Josef hat etwas gemerkt, als der erste Kind zur Welt kam. Und er hat einfach zum Gott dieses Kind gehoben und hat gesagt, Herr, ich nenne ihn Manasseh. Ich habe nicht vergessen, aber ich habe vergeben. Das ist dein bester Werk. Das ist das beste Geschenk. Reichtum, gut. Eine gute Stelle, gut. Ein gutes Auto, gut. Geld und goldene Kette, das ist alles gut. Aber was nutzt das alles, wenn du diese Last hast? Und manchmal, ich habe Leute gesehen, die denken, wenn sie über anderen so denken, das ist wie ein Rattengift. Ja? Du selber trinkst Rattengift und du denkst, das werden die anderen sterben. Aber jede Sekunde, das ist wie Nikotin in einer Zigarette, jede Sekunde, jede Minute, die du diese Unvergebenheit in deinem Herzen hast, die zerstört nicht den anderen. Den Rattengift zerstört uns in erster Linie. Das macht uns kaputt. Das macht unsere Berufung kaputt. Das macht unsere Ehe kaputt. Das macht alles kaputt, wenn wir nicht vergeben haben. Der Herr hat gesagt, ich habe nicht so viel Zeit, jetzt auch das Neue Testament anzuschauen. Aber wir beten immer das Gebet, Vater unser, und vergib mir meine Schuld, wie ich auch den anderen vergeben habe, oder meine Sünden. Und sonst wird dieses Gebet einfach bis zu der Decke kommen, wenn wir den anderen nicht vergeben. Und damals, als Petrus gefragt hat, Jesus, normalerweise wurde 3-mal damals am Tag vergeben und der wollte so sagen, wenn ich so 7-mal ja, den anderen vergebe, der wollte sagen, jetzt wird der Herr Jesus so umfallen und sagen, oh, Petrus, da bist du jetzt ein Held. 7-mal am Tag, das gibt's nicht. Jetzt kriegst du ein Order, ja, und bist du jetzt sofort ein Oberst. Der hat gesagt, das hat ihm, ich lese, das hat ihm nicht so beeindruckt. Nein, 7-mal, 70-mal, 7-mal, 490-mal am Tag, alle 3 Minuten. Anders gesagt, immer. Wer beleidigt uns alle 3 Minuten? Ich weiß nicht. Aber immer. Und das ist so wichtig. Ein guter Freund von mir, ein Pastor, hat mir eine Geschichte erzählt. Eine wahre Geschichte. Eine Frau, sie ist vergewaltigt wurde, ich weiß nicht, mit 18, mit 19. Und diese Leute, die wollten sie umbringen. Ich weiß nicht, der Mensch hat so circa 240 Knochen im Körper, 44. Ich weiß nicht, wie viele Knochen haben sie einfach kaputt gemacht. Sie war von oben bis unten gebrochen. Ihr Schädel, die ganze Rippen, alles. Als die Polizei sie gefunden hat, sie lebte noch und ins Krankenhaus brachte, die haben sowas noch nie gesehen. So eine schlimme, brutale Sache. Und das war eine bildhübsche Frau. Sie ist am Leben geblieben, aber invalid. Die konnte kaum hören, die konnte kaum sehen, weil hier war auch gebrochen. Alles, die ganze, sie war in einem Rollstuhl. Und dann war so ein Einsatz und sie hat sich bekehrt. Aber sie konnte sie konnte diese Leute nicht vergeben. Wenn du nur angesprochen, wenn du nur angedeutet hast, war sofort weg. Und einmal ist sie zum Pastor gekommen oder wurde gefahren und ein Pastor hat mit ihr, ich weiß nicht wie viele Stunden gesprochen. Ich weiß es nicht. Und der hat gesagt, du kannst so weiter nicht leben. Und sie hat gesagt, siehst du nicht, was die haben mit mir gemacht? Ich habe alles verloren, nicht nur meinen Körper, sondern meine Zukunft, meine Familie, Kinder, ich arbeite, ich habe alles verloren. Ich habe keine Zukunft mehr. Ich bin so bitter auf Gott, auf alle und ich weiß nicht, welche Worte hat er gesagt. Aber sie hat gesagt, ich vergebe. Und dann hat er angefangen zu beten und plötzlich, der hat die Augen zugemacht und plötzlich hört er, das war so ein Knall, so ein Krach. Der macht die Augen auf und er sieht, die Knochen, da gehen zusammen. Der konnte das kaum aushalten. Das war, ich weiß nicht, wie viele Dezibel. Ihr ganzer Körper hat geknallt. Und nach einer halben Stunde, sie ist ganz gesund aufgestanden und konnte nach Hause gehen. Alle ihre gebrochenen Knochen, alle. Der Herr hat wieder auf ihren Platz gestellt. Plötzlich konnte sie wieder gut sehen, gut hören. Alles war wieder hergestellt. Alles. Sie konnte heiraten und Kinder kriegen. Das ist unser Herr, liebe Geschwister. Das macht nur der Herr. Wir müssen vergeben. Wegen uns, nicht wegen den anderen. Die haben schon längst vergessen, was die uns alles angetan haben. Aber wir tragen das. Wie eine ganz schwere Last. Nummer zwei. Und dem zweiten gab er den Namen Ephraim. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends. 1. Mose 41, 52. Und im Psalm 84, 7 steht geschrieben, durch das Tränental gehend machen sie es zu einem Quellenort. Interessanterweise, dass ich konnte auch lange Zeit das auch nicht verstehen. Der Herr, der möchte uns stark machen, aber in der Wüste. Nicht in einem Gewächshaus, das wäre ganz schön für mich, ja, ganz gemütlich, dass wir stark werden. Nein, das ist was anderes. Und als beim Josef sein zweiter Sohn zur Welt kam und der hat ihm zum Herrn gewidmet, der hat gesagt, ich nenne ihn Ephraim. Der hat auch eine große Bedeutung reingelegt, einen großen Sinn reingelegt. Und der hat gesagt, Herr, du hast mich fruchtbar gemacht im Lande meines Gewächshauses, nein, meines Elends. Und wisst ihr, manche Geschwister, die fragen mich, kannst du für meine Frau, für meinen Mann beten? Kannst du für meine Frau beten, für meinen Chef? Die sind, oder der ist, oder sie ist unmöglich. Ich kann nicht mehr leben und. Und ich sage, nein, ich werde nicht für sie beten. Weil der Herr ist so gut, so barmherzig zu dir. Er hat deinem Chef wegen dir gegeben, dass nicht er verändert ist, sondern du durch deine Frau verändert bist. Er möchte nicht deine Frau in erster Linie verändern, sondern dass dein Mann, so, durch deinen Mann wirst du verändert. Und das war einfach eine Revolution für mich. Wieso denn? Und das ist so gut, wenn wir solche unmöglichen Menschen an unserer Seite haben. Das ist so schön. Der Herr ist so gnädig zu uns. Liebe Geschwister, ja, ich weiß, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, aber anders geht es nicht. Wisst ihr, ich habe früher gebetet, Herr, bitte gib mir Liebe. Ich möchte Liebe haben. Oder Herr, bitte, ich möchte ja, Hoffnung haben. Ich möchte noch mehr Glauben haben, noch mehr als den Senfkorn, ja, ja, ich möchte. Und auf solche Gebete, der Herr antwortet sofort. Das ist nicht, Herr, bitte, ich brauche eine Insel, ja, und Villa, das kann lange dauern. Aber das, wisst ihr, und wir denken manchmal, das ist wie mit einem Schwerkraftgesetz, ja. Du sitzt irgendwo unter dem Apfelbaum und ein Apfel fällt runter auf dem Kopf und du, ich lebe. Ja, das, so, Herr, bitte, ich brauche Liebe. Möchtest du Liebe haben? Ja, dann nimm die. Und du bist, und du lebst und du schwebst. Ja, und der Herr hat mich gefragt, du möchtest wirklich große Liebe haben? Ich habe gesagt, ja, Herr, nimm es. Und plötzlich, zwar ein paar Jahre schon her, ganz nahestehender Bruder, geistlich gesehen, hat ein Messer in meinem Rücken bis zu dem Griff gesteckt. Das war so eine schlimme Sache. Und ich habe angefangen zu hassen. Und ich habe gesagt, Herr, was hast du gemacht? Ich habe was anderes gefragt. Nein, eben, du wolltest Liebe haben. Ja, aber nicht durch diese Dinge. Aber er sagte, anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Du musst ihm jetzt lieben, vergeben. Und solche Dinge, da passieren ständig. Und manchmal verstehen wir überhaupt nicht. Herr, ich möchte Frieden haben und er gibt dir den Krieg. Ich möchte Hoffnung haben und er gibt dir eine hoffnungslose Situation. Und jetzt hoffe ich es. Du möchtest Glauben haben, bitteschön. Du hast Krebs, 4. Stufe, jetzt glaube es. Ja, anders geht's nicht. Und wisst ihr, ich habe so viele schöne Seminare besucht und Gottesdienste, wo der Heilige Geist so mächtig gewirkt hat. Und die Menschen, die waren so begeistert. Und du bist so erfüllt, du kommst so erfüllt nach Hause und dort sind die Kinder, dort ist deine Frau oder dein Mann, am Montag ist dein Chef. Ja, und das, was in deinem Gefäß war, es kommt durch viele Löcher raus. Nach ein paar Stunden, du hast gar nichts von dem, was du eben gehabt hast. Wisst ihr, und wir brauchen eine Topfglühung. Wir brauchen sowas. Und der Herr, der will dich abhärten. Erst dann, wenn du im Ofen warst, erst dann kann der Herr dich gebrauchen. Und wir denken so, der Herr macht uns ein bisschen schön, so aus dem Ton, ja, das und das und das. Und wenn ein reines Wasser so reinkommt, dieses Gefäß deformiert sich. Und durch viele Löcher, das Wasser kommt raus, weil du brauchst ein Ofen. Du brauchst das. Sonst, der Herr schafft sowas mit dir nicht. Der Josef war 13 Jahre lang im Ofen. Und dort vielleicht 1000 Grad plus die Temperatur. Und wir müssen dort sitzen. Und wir sitzen dort. Und wenn du kein Holz, kein Stroh, du wirst nicht verbrennen oder nicht durchbrennen. Ja? Du wirst abgehärtet sein, das ist was anderes. Der Herr möchte, anderen Weg geht's nicht. Wenn der Herr dich als sein Gefäß gebrauchen wird, wirst du dein Ofen nicht umgehen. Du kannst das nicht, du kannst nicht ausweichen. Wenn der Herr möchte, wenn er will, dass du sein Gefäß wirst, es gibt keinen anderen Weg. Glaubt mir, keinen anderen Weg. Der Paulus, der war auch 13 Jahre lang im Tarsus, der war Doktor von Doktoren, der hat an Füßen von Gamaliel gelernt. Das war so Cambridge und Oxford und alles zusammen, das war etwas. Und der hat 13 Jahre lang einfach Zelte gemacht, mit seinem Wissen. Das war sein Offen. Und wenn er zurückkommt, er sagte, Brüder, Geschwister, ich bin jetzt bei euch, ich kenne gar nichts. Ich weiß nichts, nur Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist. So, mehr weiß ich nicht. Das hat 13 Jahre musste er das 13 Jahre warten. Gedauert. Das ist auch deren Zeit. Josef, 13 Jahre lang. Warum nicht früher? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich war er noch nicht fertig. Und das sind die Schmerzen. Das sind Vertrauen. Das ist Vertrauen. Das ist unser Geduld. Geduld wird bei uns erzeugt. Und wir lesen in Römerbrief 5, 4, Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung. Geduld bringt Erfahrung. In unserem Ofen erzeugen wir Erfahrung, der uns zur Hoffnung bringt. Aber ich habe noch eine auch gute Nachricht. Heute Morgen, liebe Geschwister, im Ofen ist noch keiner für sein ganzes Leben lang geblieben. Du kommst einmal heraus. Kann ich bitte heute die Hände sehen oder darf ich, wo jetzt im... Gibt es Leute, die im Ofen jetzt sitzen? Ja. Dankeschön. Dann sagst du, für die, die die Hände nicht gehoben haben, du bist der Nächste. Ja. Ich hoffe, wir sitzen hier nicht nur, weil wir einen gemütlichen Sonntagmorgen haben. Ich hoffe, hier sind die Leute, die etwas für den Herrn machen möchten, die für den Herrn als Gefäße, egal was passiert, egal was das kostet. Und wenn Josef eine tiefe Beleidigung gehabt hätte und gesagt hätte, als er im Gefängnis war, zu dem, sagen wir, Schenke des Königs von Ägypten, und wir lesen 1. Mose 40, 5 bis 6, und sie hatten beide einen Traum, ein jeder seinen Traum in einer Nacht, die in der Feste gefangen lagen. Und Josef kam am Morgen zu ihnen und sah sie, und sie waren missmutig. Er hätte gesagt, also es spielt keine Rolle, mir ist egal, welche Laune und Stimmung sie haben. Wer wird um mich mal kümmern? Ich habe dem Herrn gedient. Ich habe einfach diese Frau abgesagt. Und anders gesehen, liebe Geschwister, der hat nicht diese Frau von Potiphar abgesagt. Damals waren ganz schöne, ganz bildhübsche Frauen. Und der war so ein Junge. Der hat sich abgesagt. Josef sagte, ich habe mir abgesagt. Nicht ihr, mir abgesagt. Herr, ich war treu und ich bin noch tiefer gelandet, weil ich dir gedient habe. Und er konnte sagen, es spielt keine Rolle, der Gott hat mir vergessen. Wenn er die Träume nicht ausgelegt hätte, nicht deutet hätte, hätte er für sein ganzes Leben lang in diesem Gefängnis geblieben. Weil nur in 2 Jahren hat der Schenke des Königs an ihn erinnert. Es gibt Leute heutzutage, die sitzen jahrelang in ihren Gefängnissen, wie die alle heißen. Und die können nie, die werden nie rausgehen, solange die auf Gott und andere Geschwister beleidigt sind oder auf die Schicksal und so weiter. Wie das alles heißt, wir müssen raus. Jesus Christus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen. Und Paulus schreibt in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und da konnte ich nicht verstehen, alle Dinge, alles, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und in unserer Gemeinde, viele Leute, da gehen nach vorne und die geben ihr Zeugnis. Ja, was der Herr gemacht hat letzte Woche, von einem Jahr, von einem Monat. Die ganzen Dinge, das ist sehr schön, sehr gut. Es war ein Unfall bei unserem Bruder. Das Auto hat mehrere Male so umgekippt und das Auto ist kaputt. Kann man nicht wieder so aufbauen und der ist so rausgegangen ohne Kratzen. Und das ist immer sehr gut. Aber wisst ihr, ich komme immer wieder nach vorne und sage, Herr, danke dir, dass sowas mit mir nicht passiert hat. Ich war nicht im Krankenhaus. Ich war nicht gelähmt. Ich war nicht im kein Unfall. Danke Gott. Weil dann, nachdem als etwas passiert ist, die Menschen sind so eifrig, die möchten dem Herrn dienen. Aber warum unbedingt so? Warum verstehen oder können wir nicht einfach sagen, Herr, danke, das ist noch mehr, noch besseres Zeugnis, dass ich das alles, das hat mit mir nicht passiert. Herr, tausendmal noch mehr danke dir. Es konnte sowas mit mir passieren. Und nur im Himmel wahrscheinlich werden wir erfahren, wie viele Dinge konnten mit uns passieren. Und der Herr hat einfach, war gnädig und der hat das, wie viele, ich werde dieses Mal ca. 5000 Kilometer in Deutschland fahren. Und ich denke, der Herr wird mir zeigen, so, wenn du eine Minute oder eine Sekunde, so früher oder später oder wann, das wärst du nicht mehr am Leben. Ich weiß es nicht. Aber ich danke Gott immer wieder, dass ich heute so vor euch stehe und bis jetzt noch nichts passiert hat. Das ist noch ein besseres, noch ein kräftiges Zeugnis, dass der Herr uns bewahrt. Und wir müssen von ganzem Herzen dem Herrn die Ehre geben. Ja, normalerweise, das kommt später. Und ein Mädchen bei uns, also eine Schwester hat lange Zeit, ich weiß nicht, ein halbes Jahr gespart, das Geld gespart, um eine Damenschuhe zu kaufen. Also die waren sehr, sehr teuer, sehr, sehr teuer. Und sie hat kaum gegessen, ja, und sie kaufte diese Schuhe. Und dann kommen sie die Treppen runter, das war am Montag, und hat ihr Absatz, bricht ab. Und sie sagte, Herr, das erste Mal, diese Schuhe habe ich also jetzt. Und ich meinen Zehnten gebe ich dir. Und ich singe im Chor. Und ich mache alles. Warum? Wieso? Was machst du, Herr? Vor einigen Jahren bei uns in Weißrussland, ein LKW-Fahrer hat zwei 15-jähriges Mädchen an Zebrastreifen tot überfahren. Und ich hab auch das gelesen im Artikel. Und lasst uns jetzt, liebe Geschwister, diese Geschichte oder dieses Ereignis ein bisschen anders modulieren. So, schauen wir, diese zwei Mädchen, die gehen zu einem Fest. Schöne Kleidung haben sie, ja, wunderschön geschmückt und so weiter. Ja. Und so circa, sagen wir, 20 Meter, bevor sie zu der Straße kommen, Sie haben den Baumwurzel nicht gesehen, ja, und sie stolpern und sie fallen um, ja, und dann ist ihr Kleid bei einem Mädchen ist jetzt kaputt zerrissen, diese Knie, die mit Blut ihr von anderen Mädchen ist die Nase gebrochen, ja, und dann gehen sie, dann stehen sie auf, dann verfluchen sie diesen Weg, diesen Wurzel, dann gehen sie zu dieser Straße, dieses Auto, LKW ist vorbeigefahren und dann gehen sie weiter und sie schimpfen und sie fluchen die Schicksal. Aber wenn sie gewusst hätten, dass diese Baumwurzel hat jetzt ihr Leben gerettet. Was hätten sie dann gesagt? Dieses Mädchen, die ihr Absatz abgebrochen hat, hat nicht gewusst, das war in Wolgograd, in Russland, ca. 8 oder 9 Jahre her, sie hat nicht gewusst, dass an dem Tag, an diesem Morgen, auf der Bushaltestelle standen 8 Leute und ein betrunkener Autofahrer, BMW-Fahrer, der ist einfach rein, 120 Kilometer rein in diese Tankstelle gefahren, Haltestelle und alle Leute umgelegt. Alle, die waren sofort tot. Und sie wäre auch eine aus den vielen. Wie oft schimpfen wir, wie oft sagen, Herr, warum? Ich bin jetzt im Krankenhaus, ich bin jetzt das Auto ist kaputt, das und jenes. Warum? Und wir wissen nicht, dass der Herr vielleicht in diesem Augenblick, der rettet unser Leben.
der rettet unsere Familie, der etwas macht. Und manchmal verstehen wir das nicht. Und ich mache jetzt Schluss. Bei uns in unserer Bibel steht geschrieben, 1. Thessaloniker 5,18, seid dankbar für alle Dinge. Ich konnte lange Zeit nicht verstehen, wie kann man dankbar sein für die Krankheit, für Alkoholiker Mann, für den Sohn, der Drogen spritzt, für die Krankheit, für Arbeitslosigkeit. Aber als ich Altgriechisch angefangen zu lesen, zu studieren, dort steht nicht für alle Dinge, sondern in allen Dingen. Und das hat total meine ganze Vorstellung verändert. Aha, ich bin dankbar nicht für die Krankheit, sondern in der Krankheit. Nicht für die Umstände, sondern in den Umständen. Und dann habe ich gebetet, Herr, danke. Danke nicht für, sondern ihn. Und als die Brüder jetzt zum Josef kommen, der Vater hat schon gestorben und sie haben Angst. Vielleicht Josef wird rückfällig sein. Vielleicht kommen die Erinnerungen und nicht nur, ich habe nicht vergessen, sondern auch nicht vergeben. Und dann kommen sie und dann sagen sie, Josef, weißt du, als unser Vater noch am Leben war, der hat uns gesagt, sagt bitte Josef, dass er euch nicht schlecht ist. Und Josef fängt an zu weinen. Da sagt er, liebe Geschwister, liebe Brüder, ihr habt's nicht verstanden. Ihr habt's nicht verstanden. Der Herr, ihr hättet Böses wider mich im Sinne, Gott aber hatte im Sinne, es gut zu machen, auf dass er täte, wie es an diesem Tage ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Er hat gesagt, liebe Brüder, ich danke euch von ganzem Herzen, dass Gott euch so geführt hat. Ich danke euch. In der Bibel steht geschrieben, dass kein Haar ohne Wille Gottes wird von unserem Kopf runterfallen. Kein einziger Haar, geschwiegen unser Schicksal. Und damals Josef, wahrscheinlich diese 13 Jahre seiner Sklaverei, der hat wahrscheinlich nicht ihn, sondern nicht für, sondern in der Schwierigkeiten, in der Sklaverei dem Herrn die Ehre gegeben, sonst hätte er nicht rausgegangen. Und dann schaut er zurück. Schon die vergangenen Jahre, der hat gesagt, Herr, aber jetzt, ich möchte dir auch für die Schwierigkeiten danken. Ich möchte dir auch für die Sklaverei danken. Ich möchte dir jetzt nicht nur ihn, sondern für mein ganzes Leben. Sonst, mein ganzes Volk und ich, wir hätten gestorben. Wir wären gestorben. Und liebe Geschwister, wenn Josef nicht dabei wäre, hätten wir uns heute auch nicht mehr getroffen. Weil dann hätten seine Brüder gestorben und der vierte Bruder, Judas, ja, aus seinem Stamm ist David gekommen und dann unser Erretter Jesus Christus. Wie gut, dass wir sowas betrachten können. Wie gut, dass bei Josef diese zwei Kinder zur Welt gekommen sind. Und wisst ihr, mein letzter Gedanke, wir werden beten. Ohne Vergebung gibt es keinen Erfolg. Ohne Manasse kommt kein Ephraim. So viele Leute, da dringen sie durch zum Erfolg, zu etwas gut zu machen. Aber wenn noch diese Unvergebenheit, wenn Manasse in deinem Leben nicht geboren ist, ist alles vergeblich. Der Ephraim kommt nie zur Welt. Zuerst vergeben und dann Erfolg. Zuerst Manasse und dann kommt Ephraim.